Ich würde gerne mit euch heute Abend die Charakterschwäche des Mose ein wenig beleuchten. Wir lesen dazu aus 4. Mose Kapitel 20, Abvers 1. Und die Kinder Israel, die ganze Gemeinde, kam in die Wüste Zin im ersten Monat und das Volk blieb zu Kades und Miriam starb daselbst und wurde begraben. Und es war kein Wasser da für die Gemeinde und sie versammelten sich wieder Mose und wieder Aaron und das Volk haderte mit Mose und sie sprachen und sagten, wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Warum habt ihr die Versammlung Gottes in diese Wüste gebracht, dass wir deshalb sterben, wir und unser Vieh? Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen? Es ist kein Ort der Aussaat und der Feigenbäume und der Weinstöcke und der Granatbäume und kein Wasser ist da zu trinken. Und Mose und Aaron gingen von der Versammlung hinweg zum Eingang des Zeltes der Zusammenkunft und fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen, so wird er sein Wasser geben. Und du wirst ihn Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und Mose nahm den Stab vor dem Herrn weg, so wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus. Und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Und da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Kinder Israel zu heiligen, deswegen sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Dann noch Vers 24, spricht Gott, Aaron soll zu seinen Völkern versammelt werden, er soll nicht in das Land kommen, das ich den Kindern Israel gegeben habe, weil ihr meinem Befehl widerspenstig gewesen seid bei dem Wasser von Meriba. Eine zweite Stelle, wo Mose noch einmal an diese Begebenheit erinnert, kurz vor seinem Tod in 5. Mose Kapitel 32, ist nicht ganz korrekt, was ich gesagt habe. Hier spricht Gott noch einmal über diese Geschichte ab Vers 48. Und der Herr redete zu Mose an diesem Tag und sprach, steige auf das Gebirge Abarim, dem Berg Nebo, der im Land Moab liegt, der Jericho gegenüber ist, und sieh das Land Kanaan an, das ich den Kindern Israel zum Eigentum gebe. Und du wirst sterben auf dem Berg, auf welchen du steigen wirst und zu deinen Völkern versammelt werden. Gleich wie dein Bruder Aaron auf dem Berg Hor gestorben ist und zu seinen Völkern versammelt wurde. Darum, weil ihr treulos gegen mich gehandelt habt, inmitten der Kinder Israel an dem Wasser von Meriba Kades in der Wüste Zin, weil ihr mich nicht geheiligt habt, inmitten der Kinder Israel. Soweit. Wir haben hier einen sehr, sehr interessanten, aber auch einen sehr bewegenden Text vor uns, der uns ein bisschen Angst machen kann und soll und der wichtig ist für alle Verantwortungsträger im Volk Gottes, aber auch für Eltern, für solche, die Kinderstunden leiten, Jugendstunden leiten, natürlich für Älteste, für alle, denen Menschen anvertraut sind. Aber ich denke, auch für jeden von uns im Umgang mit anderen, auch mit Gläubigen, ist dieser Text sehr, sehr ernst und wichtig. Wenn wir uns fragen, was war die folgenschwerste Sünde von Mose, und hätten dieses Kapitel hier nicht gelesen, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja, damals, als er den Ägypter erschlagen hat, Mord, das war doch sicherlich die schlimmste Tat des Mose. Oder andere hätten gesagt, ja, dass er diese heidnische Frau, wie man annimmt, geheiratet hat. Das war sicherlich nicht richtig. Aber Gott urteilt hier anders. In unseren Augen eine Kleinigkeit, nur weil er den Felsen, anstatt zu ihm zu sprechen, zweimal geschlagen hat, war der Grund, warum er nicht ins Land kam. Wir würden sagen, war das denn wirklich so schlimm? Nur so eine Gereiztheit, eine Unbeherrschtheit im Leben eines Mannes, das kommt doch alle Tage vor. Wir sind doch ähnlich, wir sind doch nur Menschen. Mein Charakter, mein Temperament, es gibt ja manche unter uns und wahrscheinlich gehört jeder dazu, der ein bisschen Schwierigkeiten mit hat, mit seinen Reaktionen anderen gegenüber, die einem vielleicht auf die Nerven gehen oder manchmal Dinge tun und sagen, die nicht richtig sind oder die uns angreifen. Wie reagieren wir da? Aber Gottes Urteil ist ein ganz anderes. Er urteilt, dass das eine Sünde der Widerspenstigkeit ist. Er sagt über Mose und Aaron hier, dass sie Gott nicht geglaubt haben, dass sie ihn nicht geheiligt haben und dass sie treulos gehandelt haben. Könnte man eigentlich nicht erwarten, dass Gott solch eine Gereiztheit, so eine ganz natürliche, normale Reaktion so beurteilt. Aber wir lernen, dass Gott andere Maßstäbe für Sünde hat wie wir. Unser Urteil über Sünde ist getrübt oder geprägt vom Zeitgeist, vielleicht auch von unserer Erziehung, vom Humanismus, von der Toleranz. Aber bevor wir jetzt diese Sünde des Mose etwas eingehender betrachten, möchte ich erstmal ein paar allgemeine Worte über Mose sagen, welches Zeugnis Gott oder die Bibel diesem Mann ausstellt. Und ich glaube, das ist wichtig, bevor wir uns diese Sünde des Mose anschauen, dass wir doch das sehen, was Gott in seinem Leben gewirkt hat. Zum einen, er hat das in der Bibel recht seltene Prädikat bekommen, ein Mann Gottes zu sein. Es gibt auch andere wie Elia oder Elisa oder der Mann Gottes in 1. Könige 13. Auch David wird ein Mann Gottes genannt. Im Neuen Testament haben wir Timotheus, der Mensch Gottes genannt wird, also ähnlich wie Mann Gottes. Aber das sind schon diejenigen, die von Gott dieses Prädikat bekommen. Und das ist großartig. Mose, der Mann Gottes, in 5. Mose 33, Vers 1 wird das gesagt. Dann eine fast einmalige Auszeichnung. In 2. Mose Kapitel 33 lesen wir, Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wir haben an Abraham gedacht, er wurde Freund Gottes genannt. Und soweit ich weiß, ist das die einzige weitere Stelle, wo ein Mensch auch, zumindest im Alten Testament, ähnlich so genannt wird, dass Gott mit ihm redete, wie einmal von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit einem Freund oder seinem Freund redet. Und ich finde das ein ganz wunderbares Zeugnis, das uns einen Eindruck schenkt von dem Vertrauen, was zwischen diesen beiden Personen, zwischen Gott und Mose, bestanden hat. Dann finden wir einen einmaligen Charakterzug, den wir bei keinem anderen in der Bibel finden, oder ein Zeugnis. Die Bibel sagt in 4. Mose 12, Vers 9 über Mose, dass er sehr sanftmütig war, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Sollte man nicht meinen. Mose, ein Mann, bitte? Vers 3 ist das. Was habe ich gesagt? Oh, Entschuldigung. Mose, ein Mann, den wir kennen als einer, der zornig werden konnte und diesen Ägypter erschlug, oder auch dieses Kapitel, was wir gelesen haben, wo er so gereizt reagiert, aber die Bibel sagt von ihm, sehr sanftmütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Und da sehen wir, wie diese Charakterschwäche des Mose durch die Erziehung Gottes doch verändert wurde oder im Zaum gehalten wurde, sodass er ein ganz sanftmütiger Mensch wurde. Und dann ein wunderbarer, einmaliger Nachruf in 5. Mose 34. Und ich glaube, das sind die letzten Verse im 5. Buch Mose. Es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Welch ein wunderbares Zeugnis der Bibel über diesen Mann Mose. Und deswegen, wenn wir jetzt also seine Schwachstelle hier ein wenig besehen, dann sollten wir das mit dem nötigen Respekt tun. Wir als geistliche Zwerge oder Winzlinge sollten hier wirklich sehr, sehr vorsichtig sein in unserem Urteil. Aber die Bibel gibt uns dieses Kapitel ja auch zur Belehrung und zur Warnung, dass wir unsere Lektionen daraus ziehen. Ganz kurz zum Ort und Zeitpunkt des Geschehens, die Wüste Zin, Kades, Miriam war gestorben und es war kein Wasser da in der Wüste. Etwa 38 Jahre lang war ihnen das Wasser aus dem Felsen gefolgt. Gott hatte sie versorgt mit ihren Kindern, mit dem Vieh. Sie hatten keinen Mangel gehabt. Wasser aus dem Felsen, das damals Mose geschlagen hatte. Und wir sehen die Reaktion hier des Volkes. Sie murren und hadern. Und sie gehen so weit und sagen, wären wir doch umgekommen, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und das ist eine Anspielung auf einige Kapitel vorher, Kapitel 16, wo die Rotte Korah lebendig in den Scheol oder in die Hölle, würden wir sagen, gefahren ist. Wären wir doch umgekommen mit ihnen. Damals haben sie geschrien, sind geflohen, als sie das vor Augen hatten. Dieses furchtbare Gericht über die Rotte Korahs. Aber das war jetzt alles vergessen. Hier haben sie kein Wasser und sie sagen, wären wir doch damals umgekommen. Der nächste Vorwurf in Vers 5. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen? Kein Ort, der aussaat, Feigenbäume, Weinstöcke, Granatbäume und kein Wasser ist zu trinken. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Wie vergesslich war dieses Volk. Sie haben vergessen, wie es ihnen in Ägypten ergangen ist. Und kennen wir das nicht auch in unserem Leben, gerade auch vielleicht in jungen Jahren des Gläubigseins, dass wir falsche Erinnerungen haben oder dass wir die Vergangenheit irgendwie in einem anderen Licht sehen, wenn wir in der Sünde gelebt haben, Sklaven der Sünde waren, wie schnell vergessen wir das. Und wenn man manche Zeugnisse hört von Leuten, die aus wirklich tiefer Sünde gerettet wurden, dann fragt man sich manchmal, hör mal, war das deine schönste Zeit im Leben? Die erzählen so begeistert von ihrer alten Zeit und von dem, was sie alle erlebt haben, dass man sich fragt, ja, sind das nicht eigentlich böse und schlechte Erinnerungen? Wie dumm ist das Volk, dass sie solch eine Anklage erheben, und wie undankbar sind sie und wie unzutreffend dieser Vorwurf, warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damals haben sie geschrien, dass Gott ihnen Rettung schaffen möchte. Und jetzt machen sie Mose und Aaron den Vorwurf, ihr habt uns dort herausgeführt. Warum habt ihr das getan? Was muss das für Mose und Aaron gewesen sein, die ihr ganzes Leben investiert haben in dieses Volk, solche Vorwürfe zu hören? Und ich denke, dass hier manche Eltern sind und auch manche Älteste oder Verantwortliche für irgendeinen Dienst in den Gemeinden, die auch ihr Leben investiert haben in andere. Und die anderen haben auch in ihrem Leben die Wunder Gottes erlebt, genauso wie dieses Volk. Aber dann fangen sie an zu murren, sie sehen sich zurück ins alte Leben, machen ungerechte Vorwürfe. Ich denke, das wird jedem von uns als Eltern und auch als Verantwortliche in der Gemeinde begegnen. Man setzt etwas ein, man meint es gut, man investiert und die Reaktion ist Missverständnis, Murren, Vorwürfe, die nicht berechtigt sind. Nun, wie reagiert Mose und Aaron? Ich denke, die erste Reaktion, die ist hier wirklich vorbildlich und das sollten wir uns auch gut einprägen. Sie fallen auf ihr Angesicht. Wir lesen in Vers 6. Und Mose und Aaron gingen von der Versammlung hinweg zum Eingang des Zeltes der Zusammenkunft und fielen auf ihr Angesicht. Die Herrlichkeit Gottes erschien ihnen. Also gehen in die Gegenwart Gottes. Sie suchen nicht die Auseinandersetzung, sie streiten sich hier nicht mit dem Volk, das sie so beschuldigt, sondern sie fallen auf ihr Angesicht vor dem Herrn. Wir lesen ja nicht, was sie dem Herrn gesagt haben. In anderen Situationen, da lesen wir, sie schrien zum Herrn und drücken dann etwas dem Herrn aus. Hier fallen überhaupt keine Worte, aber in einer richtigen Haltung liegen sie hier auf ihrem Angesicht vor dem Herrn. Das war nicht das erste Mal. Gerade in den Kapiteln vorher finden wir das immer wieder, wie das Volk gemurrt hat und wie dann diese beiden einfach in die Gegenwart Gottes eilen, um sich dort vor dem Herrn zu beugen, ihm alles zu sagen und anzuvertrauen. Und ich denke, das ist ganz wichtig auch für uns, wenn uns solche Anklagen, solch ein Murren begegnet, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, wir sollten hier lernen, bei persönlichen Angriffen und Beleidigungen, da sollten wir wirklich mit Gebet reagieren. Und da sollten wir stille sein. Und da sollten wir nicht sofort die Dinge richtigstellen wollen. Das hätte ja Mose mit Recht tun können. Er hätte ja dem Volk sagen können, hör mal, habt ihr vergessen? Wisst ihr nicht, wie ihr damals geschrien habt? Und habt ihr vergessen, wie der Herr euch versorgt hat? Nein, das tut er nicht. Sondern sie gehen zum Herrn, fallen dort auf ihr Angesicht. Und ich glaube, das ist eine wichtige Lektion, die wir alle lernen müssen, in dieser Haltung auf ungerechtfertigte Angriffe und auch auf Verleumdung und Beleidigung zu reagieren. Und ich glaube, sagen zu können, dass deswegen Mose auch ein Mann im hohen Alter war, der keine Spur von Bitterkeit irgendwie zeigt. Und gerade in dem letzten Kapitel, in 5. Mose 33, da sind seine letzten Worte ganz ergreifend. Das muss man sich mal vorstellen. Nachdem er 40 Jahre lang mit diesem Volk, wie er einmal sagt, schwanger gegangen ist, alle Not, alles Murren, alle Undankbarkeit ertragen hat, wie hätten wir am Lebensende über dieses Volk gesprochen. Aber ich finde das ganz, ganz großartig, was wir da lesen in Kapitel 33, Vers 29. Und ich denke, das sind die letzten Worte des Mose. Glückselig bist du, Israel. Wer ist wie du? Ein Volk gerettet durch den Herrn, den Schild deiner Hilfe und der das Schwert deiner Hoheit ist. Und es werden dir schmeicheln deine Feinde und du wirst einherschreiten auf ihren Höhen. Kann man das verstehen? Dass ein Mann nach diesen Erfahrungen dieses Volk so glückselig preisen kann, das kann man nur tun. So kann man nur über Leute, die einen immer wieder auf die Nerven gingen und angegriffen haben, man kann nur über sie so reden, wenn man wirklich nah beim Herrn lebt und wenn man das Volk wirklich auf den Herzen getragen hat und zu Gott hingetragen hat und für sie gebetet hat. Keine Spur von Vorwurf, von Bitterkeit. Wie viele Christen gibt es, die da Mühe mit haben, mit Bitterkeit und mit Kränkung, weil sie verletzt worden sind? Und da ist Mose uns wirklich ein gutes Beispiel, wie man damit umgehen kann und soll. Also die erste Reaktion von Mose und Aaron ist sehr vorbildlich, da sollten wir von lernen. Wie reagiert Gott auf diese Angriffe und auf das Gebet von Mose und Aaron? Als erstes lesen wir, die Herrlichkeit Gottes erschien ihnen, in Vers 6 am Ende. Sie fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit Gottes erschien ihnen. Und ich frage euch, gibt es etwas Größeres und Schöneres in unserem Leben, als dass sich Gott uns in der Herrlichkeit, in seiner Herrlichkeit offenbart? Aber ich muss sagen, immer wieder, wenn ich diese Worte lese im Johannesevangelium und er offenbarte seine Herrlichkeit, dann wird mein Herz warm. Und ich sehne mich danach, das auch mehr zu erleben, dass einem die Herrlichkeit unseres Herrn aufgeht. Ja, und dann steht er anschließend und die Jünger glaubten an ihn. Dann fällt es einem nicht schwer, auf sein Leben dem Herrn anzuvertrauen, wenn der Herr ab und zu uns auch seine Herrlichkeit ein wenig zeigt und offenbart. Das hat auch Stephanus erlebt. In einer ähnlichen Situation, wo die Juden mit den Zähnen knirschten nach seiner Predigt, da lesen wir, dass er die Herrlichkeit des Herrn gesehen hat zu Rechten Gottes. Apostelgeschichte Kapitel 7 in diesem wunderbaren Kapitel. Und ich wünsche so sehr, dass wir das auch lernen. Gerade dann in solchen Situationen, wo man uns dermaßen beschuldigt, angreift, verleumdet, beleidigt oder wie auch immer, dass wir dann ruhig werden vor dem Herrn, nicht zurückschlagen, sondern diese Erfahrung machen, die Mose und die Stephanus und andere gemacht haben, dass einem die Herrlichkeit Gottes dann groß wird. Ich erinnere an eine Geschichte von John Wesley, ein Mann, dessen Theologie ich nicht so schätze, aber dessen Leben wirklich vorbildlich ist und der mir wirklich in vielen, vielen, vielen Situationen, der mich beschämt hat, und ein Mann, der hingegeben dem Herrn gelebt hat bis an sein Lebensende, wie kaum ein zweiter. Dieser Mann hat vor tausend, aber tausend Evangelien verkündigt, jahrzehntelang. Er ist sehr alt geworden, ich glaube 86 Jahre alt. Und in seinen letzten Lebensjahren war es dann etwas ruhiger um ihn geworden. Vorher wurde er verleumdet und der hat alles Mögliche, hat man ihm nachgesagt. Und dann hat er so im Alter von, was weiß ich, 84, 85 Jahren eine Predigt gehalten in einer großen Kirche, die war gerammelt voll. Und dann erinnerte er sich so ein bisschen an die vergangenen Jahrzehnte, was man ihm alles so nachgesagt, wie man ihn verleumdet hat. Er sei ein Beutelschneider, so sagte man das früher, wenn einer einem das Geld aus der Tasche holt, durch Kollektenreden und so weiter und so weiter. Und er wäre ein Hurer gewesen, man hat ihn verdächtigt, hätte mit allen möglichen Frauen seiner Gemeinden dann gesündigt und so weiter und so weiter. Und dann sagte er schmunzelnd, es hätte nur eine einzige Sünde gegeben, mit der man ihn nicht beschuldigt hätte, und das wäre Trunkenheit. Und kaum hatte der diesen Satz ausgesprochen, kreischt eine alte Frau, steht auf vor dieser großen Versammlung in der Kirche und sagt, du Lump! Und gestern Abend warst du noch in meiner Kneipe und hast deine Uhr gegen eine Kanne Schnaps vertauscht. Totenstille in der Kirche. Alle gucken sich an, wie wird der Wesley reagieren. Manche haben gesagt, naja, ich habe ja immer schon gedacht, dass dieser kleine Kerl nicht so ganz echt ist und so. Gut, dass die Wahrheit mal rauskommt. Wie wird er reagieren? Wie reagiert er? Er streckte seinen Himmel aus, den Himmel, und sagte, Jesus, wie dankbar bin ich, dass ich diesen Moment auch noch erleben darf, dass ich sagen kann, dass sie jedes Wort lügnerisch wieder mich gesagt haben. Der Punkt, der ist jetzt auch eingetroffen. Und er hat sich erinnert an das Wort des Herrn, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und jedes Wort lügnerisch wieder euch sagen, freut euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Das war eine gute Reaktion, finde ich. Das war ein Mann, der das gelernt hat, diese ganzen Vorwürfe und Bitterkeiten wirklich richtig zu verarbeiten und sich zu freuen, wenn ihm das Gleiche begegnete wie seinem großen Vorbild, unserem Herrn Jesus. Also die Herrlichkeit Gottes erschien ihm, und schenke der Herr, dass wir diese Erfahrung auch mehr machen, dass in solchen Situationen der Herr in seiner Größe und Gnade uns nahe ist. Dann ein zweites, er möchte das Volk mit Wasser segnen. Nimm den Stab, versammle die Gemeinde und dein Bruder Aaron, redet vor ihren Augen zu dem Felsen, so wird er sein Wasser geben und du wirst ihn Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Er soll den Stab nehmen, und das war der Stab, nicht sein Stab, sondern der Stab, der dort in der Stiftshütte lag, wahrscheinlich vor der Bundeslade. Der Stab Aarons, der gesprost hatte, einige Kapitel vorher wird das beschrieben, und den Gott ein Zeichen für die Widerspenstige nannt, ein Beweis dafür, dass Aaron wirklich die Autorität als Hohepriester hatte. Diesen Stab sollte er nehmen und dann sollte er zu dem Felsen reden. Erinnern wir uns, damals, vor etwa 38 Jahren, sollte der Felsen geschlagen werden. Wovon war das ein Bild? Von Christus. Das lesen wir in 1. Korinther 10, glaube ich, dass der Fels, der geschlagen wurde, Christus ist. Und wer hatte geschlagen? Mose, der Gesetzgeber. Wer hatte denn Jesus am Kreuz geschlagen, gerichtet? Auch der Gesetzgeber, können wir sagen, Gott selbst, hat unsere Schuld an unseren Herrn Jesus gerichtet und viel Wasser kam damals heraus. Darüber dürfen wir daran denken, auch die Reinigung, die damit verbunden ist, dass der Jesus am Kreuz starb, aber vielleicht auch Wasser als ein Bild des Heiligen Geistes, als Folge des Todes und der Auferstehung unseres Herrn Jesus. Das war damals, sollte zu dem Felsen sollte der Felsen geschlagen werden, aber jetzt sollte Mose zu dem Felsen reden, vor ihren Augen. Also das Volk Gottes hier sollte eine neue Lektion lernen. Gott wollte eine Offenbarung geben, etwas Neues deutlich machen und er wollte eben segnen mit Wasser. Und da sehen wir die unwahrscheinliche Gnade Gottes aufleuchten. Ein murrendes Volk, das sich auflehnt gegen Mose und Aaron und letztendlich gegen Gott und doch auf der anderen Seite ein Gott der Gnade, der segnen möchte, der Wasser geben möchte. Jetzt wieder die Reaktion des Mose, die wird uns ab Vers 9 dann beschrieben. Er nahm den Stab vor dem Herrn weg, so wie er ihm geboten hatte. Also zunächst einmal sehen wir hier den Gehorsam des Mose, der das tut, was Gott ihm sagt. Zweitens, er versammelt das Volk, wie Gott ihm geboten hat. Sie waren alle dort und konnten zuschauen. Aber jetzt dreht sich alles in ihm und jetzt haben wir eine Situation hier vor uns, wo sich in wenigen Sekunden das Schicksal des Mose entscheidet. Er hat nicht mehr den Herrn vor Augen in dieser Situation. Er hat auch nicht mehr diesen Felsen, zu dem er sprechen sollte, vor Augen, sondern er hat das Volk vor Augen. Und ich kann mir das gut vorstellen, wie er jetzt dieses Volk hier anblickt. 38 Jahre hat er diese Leute ertragen, 38 Jahre dieses Murren, dieses Klagen, diese Trägheit, dieses Aufbegehren. Er kannte die Gesichter mehr oder weniger alle und da verliert er die Beherrschung. Und ich denke immer dann, wenn wir in ähnlichen Situationen nicht mehr auf den Herrn sehen, sondern das Volk Gottes vor Augen haben, in der ganzen Niedertracht, in seinem sündigen Verhalten, da gibt es zwei Reaktionen, je nach Charakter. Entweder man passt sich an, man wird menschengefällig, wie wir das bei Aaron gesehen haben, in einer ähnlichen Situation. Oder aber man verachtet das Volk, man klagt es an, man wird bitter und man fällt in die Sünde des Elia, der das Volk Gottes anklagt, der auch nicht mehr zusehen konnte und der nicht damit fertig wurde, wie das Volk reagierte. Da werden wir, so Gott will, morgen drüber sprechen. Und leider finden wir hier bei Mose eine ähnliche Haltung, dass er nicht mehr den Herrn vor Augen hat, nicht mehr seine Herrlichkeit vor Augen, sondern er reagiert hier menschlich und seine alte Charakterschwäche, die kommt zum Vorschein und wird ihm zu einer ganz entscheidenden Charaktersünde. Er spricht nicht zu dem Felsen, als einer, der ein Bild von einem Beter oder Fürbitter ist, und das sollte er dort sein, sondern er spricht zum Volk. Und er fährt es an und sagt, hört! Hatte er richtig gehört auf Gottes Stimme? Ihr Widerspenstigen! Sehen wir da etwas von der Sanftmut, die den Mose ausgezeichnet hat? Gott musste über ihn sagen, weil ihr widerspenstig wart. Also die Sünde in seinem Herzen wirft er dem Volk Gottes vor. Wir würden sagen, mit Recht. Werden wir euch Wasser geben? Plötzlich steht hier seine Person im Vordergrund. Und dann erhebt er die Hand und schlägt den Felsen, zu dem er sprechen soll, zweimal. Also eine ungeduldige, fleischliche und zornige Reaktion. Und die verunehrt Gott so sehr, der in Gnade hier reden und segnen möchte, dass Gott Mose beseitigen muss und dass er und Aaron wegen dieser Sünde nicht in das Land kamen. Uns erscheint das unwahrscheinlich hart, aber Gottes Urteil ist, ihr habt mir nicht geglaubt, mich vor dem Volk zu heiligen und deswegen werdet nicht ins Land kommen. Welch eine ernste Geschichte auch gerade für uns. Was lernen wir daraus? Gott möchte also durch sein Volk und gerade auch durch die Verantwortungsträger geheiligt werden. Und ich rede hier zu uns als Eltern. Wir haben ja auch eine Verantwortung für andere. Ich rede hier zu uns als solchen, die in der Gemeinde eine Verantwortung haben oder in der Jugendarbeit, in der Kinderarbeit. Unser Verhalten, unsere Reaktionen sollen Gott heiligen. Können wir Gott heiligen? Das heißt, durch unser Verhalten sollen die Eigenschaften Gottes deutlich werden. Sollen wir ihn absondern? Sollen wir ihn erheben? Ja, wir beten im Vater unser, geheiligt werde dein Name. Und das möchte, dass Gott es an uns sehen kann, dass wir ihn in unserem praktischen Leben heiligen. Unser ganzes Verhalten soll Gottes Wesen widerspiegeln. Und deswegen hüten wir uns vor dieser Reizbarkeit und auch vor dieser Ungeduld, die wir bei Mose und Aaron sehen, die wir so gut verstehen können, ja, und die wir leider so oft auch begehen, wenn uns solche Vorwürfe treffen oder wenn wir Sünde und Fehlverhalten im Volk Gottes sehen. Im Tagebuch von Georg Müller, da fand ich mal eine ganz beschämende, für mich beschämende Eintragung an irgendeinem Tag, da schreibt Georg Müller Folgendes: Heute entehrte ich Gott durch Reizbarkeit gegen meine Frau. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal passiert ist. Mir passiert das leider öfter, dir nicht. Gott sei Dank. Heute entehrte ich Gott durch Reizbarkeit gegen meine Frau und das, nachdem ich von meinen Knien aufgestanden war und Gott für dieselbe gedankt hatte. Also er hatte gerade stille Zeit gemacht, noch Gott gedankt, dass er ihm so eine wunderbare Frau gegeben hat und die haben ja eine gute Ehe geführt. Und dann begegnet er ihr und er ist reizbar. Und dann endet er diese kurze Eintragung: Herr, bewahre mich vor offener Entehrung deines Namens, nimm mich lieber heim zu dir. Könntest du das unterschreiben? Also ich glaube, ich wäre nicht mehr am Leben, wenn ich dieses Gebet und diese Eintragung machen würde. Herr, bewahre mich vor offener Entehrung deines Namens. Wie oft bin ich reizbar gewesen gegen meine Frau oder gegen andere, unbeherrscht und zornig, ärgerlich reagiert. Für Georg Müller war das eine Entehrung des Namens Gottes. Wir sollen Gott heiligen, auch durch unsere Reaktionen. Wie oft habe ich das bei mir beobachtet? Gerade wenn ich mal eine stille Zeit machte oder gemacht hatte, hatte die Bibel gelesen, hatte gebetet und ich ging dann runter und hatte dann mit den Zivis und mit anderen Mitarbeitern irgendwie Gespräche oder zu tun. Ich denke an Kalli Schmale, der mir mal sagte: Hör mal, hast du nicht eben noch stille Zeit gemacht? Du siehst aus, als wärst du ganz woanders gewesen. Du hast ja ein Gesicht, das ist ja fürchterlich. Du müsstest so etwas ausstrahlen von der Herrlichkeit Gottes, die du eben noch geschaut hast. Also ich bin dann sehr knurrig und reizbar offensichtlich dann aus meinem Zimmer gekommen. Und wie oft geschieht uns das, ohne dass uns das mal gesagt wird und wir das merken, dass wir den Herrn entehren, einfach durch unsere Reaktion, durch unser Auftreten. Ihr habt mich nicht geheiligt, sagt Gott. Hüten wir uns auch vor diesem Richtgeist, vor dieser Überheblichkeit. Und ich denke, das ist eine besondere Gefahr für alle unter uns, die wirklich dem Herrn entschieden folgen möchten, die sein Wort sehr ernst nehmen. Wir stehen alle in ganz großer Gefahr, uns aufzuregen, innerlich zu empören, wenn wir manche Zeitschriften lesen oder von manchen Versammlungen oder Konferenzen hören oder von irgendwelchen Leuten, die wieder eine neue Marotte erfunden haben und unter die Christen einführen. Wie schnell richten wir darüber und überheben uns? Gott beurteilt das als ein Nicht-Ehren oder Heiligen seines Namens. Wir können den Mose gut verstehen, weil wir genauso reagieren. Dieses Volk, wie können die nur? Hüten wir auf uns vor fleischlichem Eifer. Zweimal schlägt hier der Mose zu. Wir erinnern uns an Petrus, der auch eingreifen will, die Situation retten will und seinem Zorn und Ärger irgendwie Luft macht und sein Schwert zieht und dann ein Ohr abschlägt und damit auch den Herrn nicht heiligt, sondern ganz im Gegenteil ihn verunehrt. Denn der Herr kam dadurch in das Licht, als wäre er einer, der da solche kriminellen Leute um sich versammelt. Einer von den Zwölfen, sagt die Bibel, Evangelien, zog sein Schwert und hieb dem Knecht des hohen Priesters das Ohr ab. Einer von den Zwölfen, einer von denen, die bei Jesus waren. Hüten wir uns auch davor, dass wir die genauen Anweisungen Gottes nicht missachten. Gott hatte genau gesagt, er sollte zu dem Felsen sprechen. Aber er schlägt den Felsen. Und ich glaube, das ist heute auch besonders wichtig, dass wir uns daran erinnern, wie viele Christen nehmen Gottes Anweisungen in manchen Bereichen nicht mehr wörtlich und sagen, ja, das muss man zeitgeschichtlich sehen, das war damals für die Zeit oder es war eine Aussage des Paulus, das muss man heute eben ganz anders sehen. Aber Gott wollte hier eine geistliche Lektion dem Volk geben und das wird irgendwie verhindert durch den Ungehorsam des Mose und Aaron. Aber was unheimlich erstaunlich ist, dass Gott das Volk, das sich so miese verhalten hat, segnen möchte. Und wir haben gelesen, als Mose in seinem Zorn den Felsen zweimal schlägt, da kam viel Wasser raus und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Ist das zu verstehen? Dass Gott, der das Verhalten von Mose und Aaron so beurteilt, das Volk so reichlich segnet. Wir lernen daraus etwas, was wir, glaube ich, gestern auch schon betont haben, vorgestern im Leben Isaaks. Wenn Gott segnet, dann ist das immer Gnade. Und nicht ein Beweis, dass das Volk oder wir treu sind, oder dass wir es verdient haben, ganz im Gegenteil. Wenn wir erleben, dass viele sich bekehren, dann wollen wir uns freuen und dankbar sein, aber dann ist das nicht ein Beweis unserer Integrität. Wenn Gemeindewachstum da ist, wollen wir uns freuen. Wenn Gott segnet, aber das ist nicht ein Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn wir große Konferenzen durchführen können, wenn materieller Reichtum da ist, auch wenn wir gesund sind, dann ist das immer Gnade Gottes und sonst nichts. Wir lesen Matthäus 7 von den Männern, vielleicht auch Frauen, die dem Herrn sagen, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, Wunderwerke getan? Der Jesus sagt von ihnen, ich habe euch niemals gekannt. Da war scheinbar auch Segen. Und Gott hat offensichtlich da Heilung geschenkt. Aber es war kein Beweis, dass diese Männer oder Frauen in einer lebendigen Beziehung zu Gott standen. Denken wir an Jong-i Cho und seine Gemeinde in Seoul in Korea. 750.000 Mitglieder in einer einzigen lokalen Gemeinde. In einer einzigen Gemeinde. Ja, deswegen, Jong-i Cho, deswegen ist dieser Mann weltweit bekannt und der Spezialist für Gemeindewachstum wird auf alle möglichen Konferenzen eingeladen und ist ein hochgradiger Irrlehrer, der wirklich buddhistische oder andere heidnische Vorstellungen mit dem Evangelium verbindet. Erfolg ist kein Gradmesser für unsere Treue, ganz und gar nicht. Segen ist immer Gnade. Viel wichtiger ist die Frage, heiligen wir Gott in dem, was wir tun. Nicht sind wir erfolgreich. Vermitteln wir ein richtiges Gottesbild. Mose und Aaron haben ein verzerrtes Gottesbild durch ihr Verhalten weitergegeben. Und so ist es auch, wenn wir so reagieren wie Mose und Aaron mit diesem Zorn, mit dieser Ungeduld, dann vermitteln wir auch ein falsches Gottesbild. Und deswegen ist das so ernst für uns alle, die wir hier sind und dem Herrn folgen möchten. Das murrende Volk bekommt Wasser, aber zwei treue Männer Gottes, denen die Bibel solch ein Zeugnis ausstellt. Wir haben über Aaron heute Morgen gesprochen, wir haben einige Prädikate des Mose heute Abend uns angesehen. Sie müssen sterben. Ist das nicht paradox? Da sündigt ein Volk, murrt, beklagt sich, klagt Mose und Aaron damit auch Gott an, wären lieber in Ägypten geblieben, wären lieber gestorben. Und die kriegen viel Wasser. Oder Mose und Aaron, ja, die man im Moment aus der Haut fahren, ganz normal reagieren, sie müssen sterben, beide. Ist das nicht paradox oder ungerecht? Was wird hier deutlich? Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt. Gott hat einmal gesagt, in 3. Mose 10, das war in der Situation, wenn ich mich recht entsinne, als die beiden Söhne Aarons in ihrem Priesterdienst starben, in denen, die mir nahen, will ich geheiligt werden und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Also diejenigen, die eine Beziehung zum Herrn haben und eine besondere Verantwortung auch haben, in denen will Gott geheiligt werden. Und wenn die in ihrem Verhalten Gott verunehren, da reagiert Gott drauf. Von ihnen erwartet er viel und sie werden auch ein ernsteres Gericht bekommen. Und dennoch hat diese unwahrscheinlich dramatische und ernste Geschichte irgendwie doch einen tröstlichen Ausblick, denn ausgerechnet dieser Mose, der nicht ins Land kommen durfte, ähnlich wie Elia, der auch vorzeitig seinen Dienst beendigen musste, da sprechen wir, wie gesagt, morgen drüber. Diese beiden Männer, die finden wir beide auf dem Berg der Verklärung und besprechen mit dem Herrn Jesus den Ausgang, den er in Jerusalem nehmen soll. Ist das nicht eigenartig, dass ausgerechnet die beiden Männer, Mose und Elia, diese Ehre bekommen, da mit dem Herrn auf dem Berg der Verklärung zu sein, in seiner Herrlichkeit und Glorie, mit ihm den Ausgang seines Weges in Jerusalem zu besprechen. Beide, die in dieser Situation dem Volk Gottes gegenüber so versagt haben, sie werden nachträglich doch geehrt. Und beide, und das ist auch wunderbar, haben irgendwie doch auch ein wunderbares Ende. Elia wird lebendig in den Himmel geholt, in den feurigen Wagen, und Mose wird von Gott persönlich begraben, keiner weiß, wo sein Grab ist. Und dennoch sollte diese Geschichte uns wirklich demütigen und uns auch den ganzen Ernst vorstellen, wie wir Gott heiligen oder nicht heiligen. Und vielleicht darf ich enden noch einmal mit dem einen Satz, den Georg Müller da aufgeschrieben hat: Herr, bewahre mich, und wir können sagen, bewahre uns vor offener Entehrung deines Namens durch Reizbarkeit, durch Jähzorn oder was auch immer. Amen.